Ja, herzlichen Dank, Werner. Wie Sie hören, ist meine Stimme nicht die beste heute Morgen. Ich habe gestern Abend noch einen Vortrag gehabt in Osnabrück. Und da ist die Stimme auch schon ziemlich lediert gewesen. Heute Nacht habe ich fast nichts geschlafen. Ich hatte hohes Fieber. Also ich hoffe, dass das doch einigermaßen geht, dass Sie auch mich verstehen können. Ich gebe mir große Mühe, aber was nicht möglich ist, ist nicht möglich. Ja, das Werksinstitut, das wurde 2004 von zwei schweizerischen Freunden von mir und meiner selbst gegründet in der Schweiz. Unser Ziel ist es gewesen, dass ich selbst als Referent von Gemeinde zu Gemeinde gehe, um Seminare zu geben über theologische Themen, ganz verschiedene Themen, Theologie, Martin Luthers, Augustin, christliche Apologetik. Gestern habe ich einen Vortrag über die Zerstörung der christlichen Ethik durch inflationäre Währungspolitik gegeben. Das sind auch solche etwas eher kuriose Themen, stehen bei mir auf dem Plan. Und heute werden wir über die Heilungsbewegung etwas sagen. Ich möchte hauptsächlich den Pastoren die Möglichkeit geben, auf mich zuzukommen, wenn sie Interesse haben, mich einzuladen. Also in der Regel mache ich das auf Spendenbasis. Ich fahre überall hin, wo sie dann auch sein werden. Und das sind dann auch spezielle und schöne Dienste, die ich tun darf. Gestern sind wir im Wohnzimmer gewesen, irgendwo in Osnabrück, bei einer Familie, Pastor Rühle. Mein ehemaliger Student, ich bin besonders stolz auf ihn. Das sind auch persönliche, schöne Erlebnisse für mich, wenn ich dann sehen darf, wie ehemalige Studenten dann Pastoren werden. Also ich unterrichte auch in der Akademie für reformatorische Theologie, Neuen Testament und Kirchengeschichte und christliche Apologetik. Soweit vielleicht zum Werksinstitut. Achso, vielleicht soll ich noch erwähnen, wir haben eine Webseite. Also eine Webseite fürs Institut selbst, wo sich das Institut selbst vorstellt, die findet sich unter www.verax.vs. Und dann haben wir noch eine andere Webseite, die heißt nunzia.de. Und dort veröffentlichen wir regelmäßig Artikel. Früher einmal am Tag, heute ist mir die Arbeit ein bisschen zu viel geworden. Also mehrmals in der Woche veröffentlichen wir kurze Artikel über die allgemeine evangelikale Szene Amerikas und Deutschlands und der Schweiz. Gut, das ist das Thema, das ich heute behandeln werde, die Heiligungsbewegung als Wegbereiterin, die Abkehr vom Wort Gottes. Ist ein sehr interessantes Thema. Mir wurde das Thema gestellt, also ich habe mir das hier nicht herausgesucht, aber ich bin doch eigentlich sehr dankbar gewesen für dieses Thema, denn ich habe mich in der Tat sehr intensiv mit der Heiligungsbewegung auseinandergesetzt. Und es war interessant für mich, mich ein bisschen in diese Materie hineinzudenken und hineinzuarbeiten und so das Wesentliche herauszuarbeiten, was ich Ihnen heute vortragen möchte. Als ich mit dem Vortrag fertig gewesen bin, also mit der Vorbereitung des Vortrags, dachte ich so bei mir selbst, dass ich eigentlich nicht hier sein möchte, um irgendjemand zu schockieren. Das ist nicht mein Ziel. Aber vielleicht wird die eine oder andere Aussage ein bisschen schockierend klingen. Und ich bin gern bereit, das ein bisschen näher auszuführen, dann im persönlichen Gespräch. Aber ich denke, manchmal ist es recht hilfreich, wenn man eine klare Sprache spricht und Dinge bei Namen nennt, die oftmals verschwiegen werden und die oftmals auch nicht bekannt sind. Also wenn wir an die Berliner Erklärung denken, diese Formulierung Geist von unten ist sicherlich eine schockierende Formulierung. Aber wieso Geist von unten? Was sind hier die Kriterien, die den Brüdern damals das Recht gaben, solch eine Formulierung in diese Erklärung mit hineinzunehmen. Nun, ich gebe Ihnen heute die Antwort darauf. Und es wird eine Antwort sein, die Sie vielleicht noch nie gehört haben, aber es ist trotzdem die Antwort darauf. Und ich verspreche Ihnen, also ich rede nicht sehr viel über das Pfingstlertum, obwohl das Pfingstlertum aus der Heilungsbewegung erwachsen ist. Ich rede auch nicht über die Geistesgaben und Geistestaufen, das lasse ich alles weg. Vielleicht erwähne ich es ganz kurz in einem Nebensatz. Und Sie wissen vielleicht, dass gerade an solchen Dingen, spezifisch die Geistestaufe, es festgemacht wurde, dass das möglicherweise ein Geist von unten ist. Und nicht nur möglicherweise, sondern eben, Sie haben gesagt, das ist ein Geist von unten. Auf solche Themen gehe ich gar nicht ein. Das mag vielleicht etwas überraschend sein, denn das würde sich doch anbieten. Aber ich denke, das Problem liegt noch viel tiefer und liegt an einer ganz anderen Stelle. Und das werde ich eben heute hier vortragen. Kirchengeschichtliche Synopse der Heiligungs- und Evangelisationsbewegung. Stefan Holthaus beschreibt im Vorwort seines umfangreichen Werkes Heilung, Heiligung, die Geschichte der deutschen Heiligungsbewegung 1874 bis 1909, den enormen Einfluss, den diese religiöse Strömung ausübte. Folgender Tatbestand wird darin summarisch genannt. Zitat: Große Teile des heutigen Protestantismus verdanken dieser Heiligungs- und Evangelisationsbewegung Wesentliches. So liegen zum Beispiel die Ursprünge des weltweiten Evangelikalismus, dessen Anhänger heute auf 400 Millionen geschätzt werden. 400 Millionen geschätzt werden. In eben dieser Heiligungs- und Evangelisationsbewegung. Unzählige wachsende Kirchen, die in den letzten 150 Jahren entstanden sind, entstammen diesen Wurzeln, zum Beispiel die Pfingstbewegung. Insbesondere viele Kirchen der Dritten Welt erhielten von den Ausläufern der Heiligungs- und Evangelisationsbewegung ihre entscheidenden Impulse. Aber auch die heutige kirchliche Situation in Deutschland ist ohne die damalige Erneuerungsbewegung nicht zu verstehen. Die Heiligungs- und Evangelisationsbewegung gab entscheidende Anstöße zur Gründung der deutschen Gemeinschaftsbewegung. Viele Landes- und Freikirchen erhielten durch sie wichtige Impulse. Darüber hinaus lassen sich die größten Missionsgesellschaften Deutschlands und der Schweiz auf die Evangelisationsbewegung zurückführen. Ebenso viele bekannte Evangelisationswerke. Große missionarische Kampagnen wie die Evangelisationen Billy Grahams und die Großveranstaltung Pro Christ standen und stehen in Kontinuität mit entsprechenden Vorläufern. Bekannte sozialdiakonische Werke in Deutschland entstanden durch die Heiligungs- und Evangelisationsbewegung. Viele der heutigen freien theologischen Ausbildungsstätten sind Frucht dieser Bewegung. Und nicht zuletzt finden sich die Heilslieder dieser Bewegung bis heute in evangelischen Gesangsbüchern, Zitat Ende. Sucht man jedoch in der theologischen Realenzyklopädie, dem aus 36 Bänden und 28.000 Seiten bestehenden Nachschlagewerk für Theologie und Religionswissenschaft, einen Artikel zum Stichwort Heiligungsbewegung, so findet man lediglich einen Verweis auf die Gemeinschaftsbewegung. Doch ihr Einfluss auf den Protestantismus ist, wie wir nun wissen, in der neuen und alten Welt viel umfassender gewesen als eine kurze, befruchtende Einwirkung auf die deutschsprachige Gemeinschaften in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein Blick auf die statistische Entwicklung der globalen Christenheit gibt einen Hinweis auf die Bedeutung der Mutterbewegung, aus der sich eine Vielzahl von Bewegungsfamilien entwickelt haben, zu denen die Keswick-Bewegung, also das ist die englische Version der Heiligungsbewegung Keswick, von diesem englischen Ort Keswick abgeleitet, also die Keswick-Bewegung das Pfingstertum und die Charismatik zählen. Ab 1850 wurde die Heiligungsbewegung zu einer der dominantesten Kräfte in der dynamischen Christianisierung Nordamerikas. Dies wurde dadurch möglich, dass die zweite große Erweckung die Lehre und Praxis dieser Bewegung aufnahm. Also das, was wir heute in Amerika so unter Evangelikalismus kennen. Ich habe ja lange Jahre in Amerika gelebt, ich habe dort 3 Jahre studiert, ich unterrichte amerikanische Studenten. All das, was wir so als amerikanisches Christentum kennen, hat eigentlich seine Wurzeln in dieser Bewegung. Diese Bewegung kommt ursprünglich auch aus Amerika. Doch nicht nur das quantitative Wachstum der Christenheit durch neue Impulse für die Evangelisation und die Weltmission in Nordamerika hängt mit den fruchtbaren Impulsen dieser Bewegung zusammen. Führende Protagonisten der Heiligungsbewegung wie Charles Finney machten verschiedene soziale Reformen wie Sklavenbefreiung, Koedukation, Feminismus, Prohibition, Gleichberechtigung der Rassen und so weiter zu bedeutenden ethischen Themen in der sich im 19. Jahrhundert entwickelten amerikanischen Gesellschaft. Das zentrale Anliegen der Heiligungsbewegung bestand also nicht nur darin, die Gesinnung der Kirchgänger zu heiligen, sondern auch die allgemeine Gesellschaft von Grund auf nach biblisch-ethischen Maßstäben zu reformieren. Ein Beispiel für diese Dynamik sind die rebellischen Studenten von Lane, die ihr konservatives theologisches Seminar verließen, weil ihnen dort jene Äußerungen zum Thema Sklaverei verboten wurden. Sie fanden Aufnahme am neu gegründeten Oberlin College, das nicht nur offen gegen die Sklavereistellung bezog, sondern den sündlosen Perfektionismus, die Anti-Saloon League, neue Ernährungstheorien und weitere damals aktuelle Anliegen förderten. Präsident und Rektor des Oberlin College war Charles Finney. Die erste Ordination einer Frau zum geistlichen Dienst ist ebenso auf das Oberlin College und die Heilungsbewegung zurückzuführen, wie die bemerkenswerte Karriere einer ehemaligen Sklavin und Waschfrau Amanda Smith zur weltweit reisenden Evangelistin. Die Entstehung der Heilsarmee aus der Heiligungsbewegung mit ihren sozialethischen Dienstzweigen und der Gleichstellung von Männern und Frauen im Offiziersdienst zeigt den damaligen Stand der Überzeugungen. Ursprünglich entwickelte sich die Heiligungsbewegung aus dem wesleyanischen Methodismus und dem Quäkertum. Charles Wesley, John Wesley und den Quäker. Und führte ihrerseits wiederum zu einer Fülle von Tochterbewegungen, die das Anliegen der Mutterbewegung bewahrten oder auch in bestimmten Lehrpunkten und Verhaltensformen veränderten. Ab 1900 dominierte die Entstehung der Pfingstbewegung, die christliche Szene des Westens, bis ab 1920 der Fundamentalismus, weiterhin stark von der Theologie der Heiligungsbewegung durchdrungen, größtenteils zur Lehrmeinung des Evangelikalismus wurde, als auch der Fundamentalismus, den wir doch oftmals sehr hochheben, entstammte und wurde sehr stark von der Heiligungsbewegung beeinflusst. Aus dieser kurzen Darstellung der die Heiligungsbewegung auszeichnenden Errungenschaften könnte man den Eindruck gewinnen, dass es sich hierbei um eine äußerst positive und abgesehen von einigen schwerwiegenden Auswirkungen und fehlgeleiteten Sozialreformen allgemein zu befürwortende innere und außerkirchliche Erneuerungsbewegung handelt. Doch der Schein trügt. Die in diesem Vortrag vertretene These ist, dass wir es im Hinblick auf die Heiligungsbewegung trotz aller Bezüge zur Bibel nicht mit einem dem reformatorischen Christentum entsprechenden religiösen Phänomen zu tun haben. Das ist meine These. Diese These möchte ich noch einmal wiederholen. Die in diesem Vortrag vertretene These ist, dass wir es im Hinblick auf die Heiligungsbewegung trotz aller Bezüge zur Bibel nicht mit einem dem reformatorischen Christentum entsprechenden religiösen Phänomen zu tun haben. Diese Bewegung leistet nicht nur, wie dem Titel des Vortrags zu entnehmen ist, der Abkehr vom Wort Gottes in den Kirchen Vorschub, sondern ist vor allem die Ausgestalt zu einer anderen Religion. Die Ausgestalt zu einer anderen Religion. Es hat nichts mit dem Christentum zu tun, das ist meine These. Um es in ganz einfachen Worten auszudrücken. Trotz aller Bezüge zur Bibel. Diese These muss ich natürlich jetzt etwas näher erläutern. Das tut mir, schrecklich leid, wenn ich ab und zu mal husten muss. Trotz alledem möchte ich hinzufügen, und das dürfen Sie jetzt nicht überhören, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass wir bewusst nicht über das Christsein einzelner Befürworter dieser Bewegung in Geschichte und Gegenwart ein Urteil abgeben. Das steht uns nämlich nicht zu. Außerdem gehören wir selbst jahrelang heutigen Ausläufern dieser Bewegung an. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass wohl jeder einzelne von Ihnen mit den bis in die heutige Zeit hineinreichenden Einflüsse des sündlosen Perfektionismus, der pragmatischen Evangelisationsmethoden und des rein humanitären Sozialdienstes dieser Bewegung in Berührung kam. Wer hat nicht schon Fanny Crosbys oder Ernst Gebhardts Erweckungslieder gesungen oder Biografien über Hudson Taylor und Dwight L. Moody gelesen? Im Folgenden werde ich versuchen, das wichtigste Element dieser Religion herauszustellen. Vorab möchte ich jedoch betonen, dass es sich dabei nicht um den einzigen Faktor handelt, der uns problematisch erscheint. Der gegebene Zeitrahmen erlaubt es uns jedoch nicht, auf weitere bedenkliche Aspekte dieser ihrem Wesen nach Selbsterlösungsreligion einzugehen. Wir beschränken uns deshalb auf die Explikation der Theosis-Doktrin. Theosis-Doktrin. Geistesgeschichtliche Synopse der Theosis-Doktrin. Theosis, auch Theiosis oder Theopoesis, ist ein griechisches Wort, das reich an Bedeutung ist. Es war ein Begriff, der von den asketischen Wüstenvätern in Ägypten über Jahrhunderte hin benutzt wurde. Theosis wird übersetzt mit Deifikation oder Vergottung, Vergöttlichung und meint eine Wesensverwandlung vom Kreatürlichen zum Göttlichen in der Unio Mystica, dem ekstatischen Moments des Einswerdens mit dem Göttlichen. Gelegentlich sprechen Mystiker von einem Zustand der Erleuchtung oder Illumination. Sie konstatieren, dass es dem Menschen möglich sei, schrittweise in den Zustand der Theosis zu treten, sofern dieser angestrebt wird und die nötigen meditativen Exerzitien vollzogen werden. So wird der Kreatur das Versprechen einer göttlichen Bestimmung suggeriert, die angeblich im Garten Eden ausgesprochen wurde. Dass es nämlich in der Erkenntnis des Guten und Bösen möglich sei, so wie Gott zu werden. entgegen der traditionellen Interpretation von Genesis 3, Vers 5, die in dem von Gott ausgesprochenen Essensverbot der einen Frucht nicht eine ernste Warnung, sondern ein herrliches Versprechen erblickt. Mit dem sogenannten christlichen Mystizismus der Gewinn ethischer Erkenntnis im Anschluss an den Sündenfall als etwas ausgesprochen Positives gewertet. Weil damit das Tor zur Vergöttlichung aufgestoßen worden sei. Nicht dem menschlichen Ungehorsam gegenüber der Autorität Gottes sei die über die Menschheit hereingebrochene Katastrophe der Entfremdung von dem göttlichen Einen zu erblicken. Vielmehr sei sie im Zuge der Weltenbildung eingetreten, deren schreckliche Konsequenzen nun dank der gewonnenen Erkenntnis in einer menschlichen Anstrengung überwunden werden können. Das Endstadium der Theosis sei dann erreicht, wenn der Mensch die ursprünglich verloren gegangene Vollkommenheit, eben die Vereinigung mit Gott, wiedergewinne. Also ich sage es nochmal ganz kurz in meinen eigenen Worten, der Sündenfall wird nicht negativ gewertet, sondern äußerst positiv. Durch die Erkenntnis, die dadurch gewonnen wurde, dass die Menschen von dieser Frucht essen, ist es uns Menschen jetzt in eigener Kraft möglich, Gott zu werden. Die Angleichung an die Götter galt den Griechen von alters her als das höchstmöglichste Glück, das der Mensch ersehnen und der Besonnene schließlich auch erreichen konnte. Zwar war auch bei ihnen das Bewusstsein vorhanden, dass der Mensch wie von den Göttern zwischen sich selbst und dem Menschengeschlecht gesetzte Grenzen nicht eigenmächtig überschreiten darf. Doch ohne Zweifel war die menschliche Seele mit den Göttern verwandt. Da das Göttliche nun aber mit Nous und Logos, mit Geist und Vernunft identifiziert wurde, musste auch die vernünftige Seele des Menschen in gewisser Weise göttlich sein. Diese Verwandtschaft des Menschen mit Gott ist für Platon auch der Grund dafür, weshalb allein der Mensch unter allen Lebewesen an die Götter glaubt und sie verehrt. Die Erinnerung an den ungetrübten göttlichen, die göttliche Existenz und Schönheit vor ihrer Einkerkerung in den Körper ist infolge die vornehmste Aufgabe der menschlichen Seele, die allein der Philosoph wahrhaft zu erfüllen versteht. Durch diese Erinnerung, Schau und Nachahmung des Göttlichen, die notwendigerweise mit der Abkehr von der Sinneswelt verbunden ist, soll der Mensch während seines Erdendaseins danach trachten, die größtmögliche Ähnlichkeit mit dem Göttlichen und Unsterblichen zu erlangen. Vermittelt durch den Platonismus der Kaiserzeit fanden solche Vorstellungen Eingang in das Christentum und wirken zunächst besonders bei den Apologeten und der alexandrinischen Theologie fort. Die Bemerkung etwa des Origenes, dass der gereinigte und alles materielle transzendierende Geist des Menschen in der Schau Gottes selbst durch das Gesehene vergöttlicht werde, atmet ein und denselben Geist. Das Gleiche kann man von der Beschreibung des Lebenszieles durch Platon im Timaeus, also einer Verehelichung mit dem Göttlichen und Unsterblichen, durch dessen geistige Wahrnehmung sagen. Daran ändert die Tatsache nichts, dass es dem Begründer der Athener Akademie um die Wahrnehmung des Göttlichen im Menschen selbst oder auch in den kosmischen Bewegungen ging, dem Leiter der Katechetenschule von Alexandrien und Caesarea aber um den Gott Israels und Vater Jesu Christi. Eine weitere Linie der Entwicklungsgeschichte der Theosis-Doktrin nimmt ihren Ausgangspunkt in der Theologie des Bischofs von Lyon, Irenäus, einem Schüler Polykarps. Irenäus gilt in traditionellen christlichen Kreisen weder als Heretiker noch als unorthodox. Was bei dieser positiven Einschätzung aber meistens übersehen wird, ist, dass er an die Theosis glaubte. Zitat. Also Zitat aus einer Schrift des Irenäus. Der Mensch schreitet allmählich vorwärts und erhebt sich zur Vollkommenheit. Das heißt, er nähert sich dem Ewigen. Das Ewige ist vollkommen. Und das ist Gott. Der Mensch muss zuerst ins Dasein treten, dann Fortschritt machen, und durch den Fortschritt erreicht er Menschlichkeit. Hat er die Menschlichkeit erreicht, so muss er zunehmen und zunehmend ausharren und ausharrend verherrlicht werden und so seinen Herrn sehen. Zitat Ende. Arthur C. McGifford, ein protestantischer Theologe, sagte zu und über Irenäus, Zitat, Teilnahme an Gott wurde von Irenäus so weit getrieben, dass sie in Gottwerdung mündete. In Gottwerdung mündete, das heißt, der Mensch wird Gott. Wir waren am Anfang nicht zu Göttern gemacht, sagte er, sondern zuerst Menschen und dann schließlich zu Göttern. Das darf nicht als reine rhetorische Übertreibung von Seiten Irenäus verstanden werden. Er wollte diese Aussage wörtlich verstanden wissen. Zitat Ende. Athanasius, Bischof von Alexandria und Teilnehmer am Konzil von Nikea, behauptete 347 nach Christus folgendes Zitat. Das Wort wurde zum Fleisch gemacht, damit wir befähigt werden mögen, zu Göttern gemacht zu werden. Genauso wie der Herr, indem er den Leib annahm, ein Mensch wurde, so sind auch wir Menschen sowohl verachtet durch das Fleisch, als auch erben wir danach immerwährendes Leben. Wir sind Söhne und Götter aufgrund des Wortes in uns. Zitat Ende. In einer seiner berühmtesten Aussagen in der Schrift über die Inkarnation des Wortes stellt er bündig fest, dass Christus, Zitat, ein Mensch wurde, damit wir göttlich gemacht werden können. Zitat Ende. Auf dem Boden des hellenistischen Geistes ist von den griechischen Kirchenvätern die paulinische Adam-Christus-Typologie von Römer 5, Verse 12 bis 19 und die in Kolosser 1, Verse 15 bis 20 ausgedrückte Vorstellung von Christus als dem Haupt des Kosmos zu einer universalen Erlösungs- und Vergöttlichungskonzeption verbunden worden. Der Mensch wird erlöst dadurch, dass er Gott selbst wird. Allerdings bedeutet dies nicht, dass mit der Inkarnation die ganze Menschheit quasi mechanisch vergöttlicht worden wäre. Zwar wurde, so behauptete man, durch die Menschwerdung der zweiten Person der Trinität die Vergöttlichung ermöglicht. Und in der von ihr ausgenommenen, angenommenen Natur auch realisiert. Die Vergöttlichung eines einzelnen Christen als Glied der universalen Menschheit ist damit aber zunächst nur virtuell vollzogen und bedarf zu ihrer vollen Realisierung des Werkes der dritten Person, der seinen Ort besonders im kirchlich-sakralen Raum hat. Diese Zuordnung ist für die Theologen des 4. und 5. Jahrhunderts sogar so selbstverständlich, dass ihnen die vom Heiligen Geist gewirkte Vergöttlichung des Menschen als schlagender Beweis für dessen uneingeschränkte Gottheit gilt. Also wie kann der Mensch jetzt Gott werden? Durch den Heiligen Geist. Jesus hat die Möglichkeit der Menschen eröffnet, Gott zu werden. Aber die eigentliche Realisierung geschieht durch den Heiligen Geist. Von der Deifikation des Menschen spricht Hilarius, so auch Clemens, Alexandrinus und Hippolytus. Vergöttlichung ist der zentrale Gedanke der Spiritualität des Maximus, des Bekenners, für den die Theosis-Doktrin eine logische Folge der Inkarnation ist. Zitat: Vergöttlichung ist, kurz gesagt, die umfassende Erfüllung aller Zeiten und Zeitalter. Zitat Ende. Der heilig gesprochene Symeon nimmt diese Lehre am Ende des 10. Jahrhunderts auf und schreibt darüber wie folgt, Zitat: Er, der Gott ist, spricht mit denen, die er durch Gnade zu Göttern gemacht hat. So wie ein Freund mit seinem Freund spricht, von Angesicht zu Angesicht. Zitat Ende. Auch Dionysius Areopagita ist die Vergötterung eine zentrale Lehre. Scotus Erigena zufolge ist das Ziel aller Dinge die Zurückkehr in das Wesen Gottes. Auf der letzten Stufe wird Gott alles in allem sein. Nach den Amalkrianern verliert die Seele ihr Eigensein im Vollzug ihrer Vergöttlichung. Die Teilnahme der Seligen an Gott erörtert Anselm von Canterbury. Bernhard von Clairvaux spricht von Deificari. Meister Eckhart lehrt den vergotteten Menschen. Bischof Niklas Cusanus erklärt sich ebenfalls als Protagonist der Theosis-Doktrin. Zusammenfassend stellt William R. Inch, Erzbischof von Canterbury, in seinem berühmten Buch Christian Mysticism fest, Zitat: Gott wurde Mensch, damit wir Gott werden können, war ein Gemeinplatz in der Lehre der Theologie. Mindestens bis zur Zeit des Augustinus und wo Vergöttlichung weiten Raum in den Schriften der Kirchenväter einnimmt. Wir finden sie sowohl bei Clemens wie bei Athanasius oder bei Gregor von Nazianz. Augustinus fürchtete sich vor Deificari auf Lateinisch nicht mehr als Origenes vor Apotheosis, das ist das griechische Wort für Vergöttlichung, im Griechischen. Für heutige Ohren klingt das Wort Vergöttlichung nicht nur seltsam, sondern arrogant und schockierend. Zitat Ende. Doch so schockierend dieser Begriff und die sich dahinter verbergende Vorstellung uns auch erscheinen mag, in den orthodoxen und altorientalischen Kirchen und den katholischen Ostkirchen verstand man unter der Theosis seit jeher die Errettung aus der Unheiligkeit, Errettung aus der Unheiligkeit zur Teilnahme am Wesen Gottes. Kurz, die Vergöttlichung des Menschen. Trotz ihrer großen Popularität unter den von griechischer Philosophie beeinflussten Theologen der Frühkirche stand das gesamte Zeugnis der Heiligen Schrift gegen diese Lehre, die nicht deutlicher die zentrale Vorstellung des nicht-christlichen Monismus zum Ausdruck bringen hätte können, als sie es tatsächlich tat. Mit einer Gegenreaktion musste man rechnen. Sie kam von Seiten Luthers und Calvins. Wir kennen diese Gegenreaktion als die Reformation. Und diese Gegenreaktion von Luther und Calvin kam mit beispielloser Vehemenz. Die von den führenden Reformatoren gegebene Antwort auf die von katholischer und orthodoxer Seite aus betriebene Pervertierung der biblischen Heilslehre stellte die Antithese der an die Schrift gebundenen Theologie in ihrer rigorosen Ablehnung der Theosis-Doktrin in ein krasses Licht. Luther wählte seine Worte wohl, als er dem katholischen Humanisten Erasmus der in seiner Theologie nicht minder von der griechischen Philosophie beeinflusst war und eines seiner überlieferten Gebete mit der Invokation »O heiliger Sokrates« begann, folgendes in seiner Schrift »Die Knechtschaft des Willens« entgegen. Zitat aus diesem Buch Luthers »Die Knechtschaft des Willens«. Und hier möchte ich Sie bitten, gut zuzuhören. Daraus folgt nun, dass der freie Wille ein völlig göttlicher Ehrenname ist und keinem anderen zustehen kann, denn allein der göttlichen Majestät. Sie nämlich kann und tut alles, was sie will, im Himmel und auf Erden. Wenn dieser Titel Menschen beigelegt wird, wenn dieser Titel, der Freiwille, wenn dieser Titel Menschen beigelegt wird, so geschieht das mit nicht mehr Recht, als wenn ihnen auch die Gottheit selbst zuerkannt würde. Noch einmal, das ist die zentrale Aussage. Wenn dieser Titel, also die Freiheit des Willens, den Menschen beigelegt wird, so geschieht das mit nicht mehr Recht, als wenn ihnen auch die Gottheit selbst zuerkannt würde. Größer als diese Gotteslästerung kann aber keine sein. Größer als diese Gotteslästerung kann aber keine sein. Zitat Ende. Das gleiche könnte und müsste man den zahllosen Fahnenträgern und Mitläufern der Heiligungsbewegung entgegenrufen. Größer als diese Gotteslästerung kann aber keines sein. Theologische Synopse des reformatorischen Gottesbildes. Die Grundlage des Christentums bleibt unerschütterlich hebräisch in ihrer Trennung zwischen Gott und seinen Geschöpfen. Der Gott des Alten und Neuen Testamentes wird sich in Ewigkeit von seiner Schöpfung unterscheiden. Die Menschen können in keinem Sinne ein Teil Gottes werden oder sich mit Gott in ihrem einzigen Wesen vereinigen. Gott und seine Geschöpfe bleiben für immer unterschieden. Wenn man also die Frage stellt, warum das Christentum gesamthaft nicht neuplatonisch wurde, obgleich einflussreiche griechische Kirchenväter eher christliche Platoniker als biblische Theologen waren, kann man folgende Antwort geben. Viele Christen hielten an der göttlichen Offenbarung in den inspirierten Schriften des Alten und Neuen Testamentes fest. Sie sahen sich an eine Reihe von Glaubenssätzen gebunden, die dem Neuplatonismus wesentlich widersprachen. Der Glaube an einen persönlichen Gott, der die Welt durch einen Akt seines Willens erschafft, völlig verschieden von ihr ist und in ihr seine Gnade ausübt. Soweit man an diese Lehre glaubt, konnte das Christentum keine neuplatonische Vervollkommnungstheorie akzeptieren, bei der der Mensch durch sein eigenes Ringen Vollkommenheit erreichen könnte, die darin besteht, dass man zu dem unpersönlichen Einen zurückkehrt, dessen Emanation man vorgibt zu sein. Die Reformatoren treten mit Bezug auf die Rechtfertigung des Sünders allein durch Gottes Gnade einer Leistungsfrömmigkeit pointiert entgegen und bestreiten einen Stand der irdischen Vollkommenheit, der das Angewiesensein auf die göttliche Gnade hinter sich lassen kann. Wie Paulus vor ihm glaubt, Luther aus eigener Erfahrung sprechen zu können, wenn er erklärt, kein Mensch könne hoffen, aus eigenem Bemühen vollkommen zu werden. Als Ordensbruder hatte er nach Vollkommenheit gestrebt. Als ich noch Mönch war, schrieb er, hielt ich mich für gänzlich abgeschieden, wenn ich jemals fleischliche Begierde spürte, Zitat Ende. Mit einem Gefühl der Erleichterung gab er ein so mönchisches Vollkommenheitsideal auf und kam zu dem Schluss, Zitat, Martin, du sollst nicht völlig ohne Sünde sein, denn du hast Fleisch. Zitat Ende. Anders als Augustin ist Luther nicht darüber bestürzt, dass er immer noch menschliche Schwächen ausgesetzt ist. Solche Sünden, meint er, hindern die Heiligkeit nicht, sondern Sünder, solange der Sünder nur an Gott glaubt und bußfertig ist. Wesentlich wichtiger ist, dass ein Mensch selbst dann nicht vollkommen wäre, wenn es ihm gelänge, sich von allen Fleischesgelüsten zu befreien. Die entgegengesetzte Meinung ist nach Luther der schlimmste Fehler von allen. Liebe Gott bedeutet für Luther schließlich Glaube an Gott ohne Einschränkung. Vertraue ihm ganz. Der orthodoxen augustinischen Lehre zufolge, die in der christlichen Kirche vorherrschend gewesen ist, können die Menschen nicht völlig das Gebot Christi halten, vollkommen zu sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es ist aus metaphysischen Gründen unmöglich, weil menschliche Vollkommenheit, soweit sie überhaupt erreichbar ist, die Vollkommenheit eines endlichen und zeitbedingten Wesens darstellt, mit all den Einschränkungen, die dies einschließt. Es ist auch aus moralischen Gründen unmöglich, weil der Mensch, selbst wenn Gott ihm seine Gnade schenkt, durch den Sündenfall Adams so verdorben ist, dass er nicht einmal den Grad moralischer Vollkommenheit erreichen kann, den sein metaphysisches Wesen zulässt. Luther lehnt nicht nur die pelagianische Ansicht völlig ab, dass der Mensch sich aus eigener Kraft vervollkommnen könne, sondern auch die bescheidenere Lehre, dass er durch Gott als natürliches Wesen zur Vollkommenheit gebracht werden könne. Die Verderbtheit des Menschen geht zu tief, um diese Möglichkeit zuzulassen. So hatte auch Augustin argumentiert, aber Luther ging sogar noch weiter als Augustin. Er lehnte den psychologischen Mechanismus ganz ab, den sowohl Pelagianer als Antipelagianer bislang vorausgesetzt hatten. Er meinte, dass die Menschen einen freien Willen besitzen, der sich mit oder ohne Gottes Hilfe für das Gute entscheiden kann. Er verneinte es nicht zögernd oder ungewollt, weil er die himmlische Offenbarung in der Bibel ernst nahm, sondern mit ungeheurer Erleichterung. Ich gestehe offen, schrieb er in der Knechtschaft des Willens, dass ich den freien Willen selbst dann nicht haben möchte, wenn es möglich wäre, und möchte auch nichts in Händen halten, was es mir ermögliche, nach Erlösung zu streben. Der Grund dafür ist, dass er selbst dann keine Gewissheit hätte, alles getan zu haben, was er hätte tun können, und seine Bemühungen noch so verzweifelt gewesen wären. Würde ich auch bis in alle Ewigkeit leben und arbeiten, so würde mein Gewissen doch niemals die angenehme Gewissheit erreichen, wie viel ich tun muss, um Gott zufriedenzustellen. Zitat Ende. Es gab nur einen letzten Weg, die Überzeugung umzustürzen, dass man vollkommen sein sollte, und der bestand darin, dass man den Mechanismus ablehnte, der es nach allgemeiner Auffassung allein möglich machen konnte, dass die Menschen sich vervollkommneten. Der freie Wille, so behauptet Luther, ist ein Terminus, den man nur auf Gott zurecht anwenden kann. Nur Gott kann tun, wozu auch immer er sich entscheiden mag. Wenn man den Menschen freien Willen zuschreibt, bemerkt Luther kennzeichnenderweise, dann könne man ihm mit dem gleichen Recht die Göttlichkeit selbst zuschreiben. Und keine Blasphemie wie wir aus dem obigen Zitat gehört haben, könnte größer sein. Der Versuch des Menschen, sich selbst als frei zu denken, ist also nur eine andere Erscheinungsform seines Versuchs, sich selbst als gottähnlich zu denken. Die Wahrheit ist, dass er zumindest in allen Angelegenheiten, die sein geistiges Wohlergehen betreffen, absolut ohnmächtig ist. In seiner Schrift über den freien Willen hatte Erasmus einige Unruhe hinsichtlich der Konsequenz an den Tag gelegt, die sich aus der Überzeugung ergeben, dass Gott in den Menschen handelt, wenn sie gut handeln. Nehmen wir einmal an, schrieb er, dass Augustin recht hat, wenn er an einer Stelle schreibt, dass Gott sowohl das Gute als auch das Böse in uns wirkt und dass er uns für die guten Werke belohnt, die er in uns vollbracht hat und für die schlechten Werke bestraft, die in uns getan wurden. Welch einen Ausweg zur Gottlosigkeit würde die Veröffentlichung dieser Meinung zahllosen Menschen bieten? Wie viele sprechen würden ihnen ständigen und mühseligen Kampf gegen das eigene Fleisch fortsetzen? Welcher Böse würde von nun an versuchen, sein Verhalten zu verbessern? In seiner Antwort wettert Luther gegen deine Umsicht, wegen der du zu keiner Seite halten willst. Du gibst zu, sagt er zu Erasmus, wenn die Willenskraft gering ist und dass sie beim Streben nach dem Guten ohne Hilfe der göttlichen Gnade ganz wirkungslos ist. Doch wenn man behauptet, dass der Wille frei ist, obgleich er trotzdem machtlos ist, so verwickelt man sich in einen begrifflichen Widerspruch, behauptet Luther zu Recht. Man könne höchstens sagen, dass an den Menschen etwas ist, wodurch sie sich eignen, dass Gott ihnen seine Gnade gewährt. Ich überspringe der Zeit halber die Antwort Calvins. Die Antwort Calvins ist eigentlich der Luthers nachgesprochen. In dieser Haltung sind sich die beiden Reformatoren absolut einig. Sie lehnen die Theosis-Doktrin grundsätzlich und vehement ab. Und ich möchte zum Ende den Sprung wagen zur Heiligungsbewegung, denn das ist ja schlussendlich der wesentliche Punkt dieses Vortrages. Aber ich habe mir etwas Zeit genommen, Ihnen aufzuzeigen, wie die Reformatoren, spezifisch Luther und Calvin, über diese Lehre gedacht haben und sie bekämpft haben. Religionsgeschichtliche Synopsis des wesleyanischen Perfektionismus. Einleitend möchte ich noch kurz betonen, dass Sie das auch richtig verstehen. Unter Perfektionismus, Vervollkommnung, wird die Vergöttlichung verstanden. Das sind zwei Termini, die man fast als Synonym ansehen kann. Wenn man von Vervollkommnung spricht, meint man eigentlich Vergöttlichung. Und dass das tatsächlich so ist, kann man in den Schriften ganz besonders Charles Wesley nachlesen, der ein überzeugter und eifriger Vertreter der Theosis-Doktrin gewesen ist. In John Wesley and Christian Antiquity stellt Ted R. Kemper den Begründer des Methodismus in ein neues Licht. Kemper analysiert die kulturellen und religiösen Einflüsse, die der im 18. Jahrhundert aufkommenden Erweckung in England richtungsweisende Impulse gab. Sie dienen ihm als Vorbild für die Erneuerung des individuellen, sozialen und kirchlichen Lebens. Kemper legt sein besonderes Augenmerk auf die Betrachtung der Kultur der christlichen Antike, die Wesley zu einem Ideal hochstilisierte, das er in seinem Bestreben zur Restaurierung von Kirche und Gesellschaft in England zu imitieren suchte. Da entglich er den humanistischen Philosophen seiner Zeit, die die klassische Antike als kulturelles Modell der säkularen Aufklärung heranzogen, das schon Mitte des 17. Jahrhunderts zum Gegenstand religiöser Konflikte in Britannien geworden war. Da John Wesley dem spekulativen Mystizismus der griechischen Kirchenväter große Bewunderung entgegenbrachte, ist es nicht erstaunlich, dass einige Jahrzehnte später die Wiederentdeckung der Theologie der Apologeten, eben dieser frühen christlichen Kirchenväter, als der sogenannte christlichen Antike zu einem spirituellen und institutionellen Aufbruch der Volksreligion Englands führte, indem Kemper bewusst konventionelle Vorstellungen des kulturellen Konservatismus und Radikalismus in seiner Charakterisierung Wesleys vermied, stellte er die theologische Sichtweise des anglikanischen Erweckungspredigers als ein komplexes Gebilde dar, das keiner einfachen Kategorisierung gerecht wird. Dennoch werde ich versuchen, den theologischen Kern des wesleyanischen Methodismus, nämlich den sündlosen Perfektionismus herauszustellen, der die Heiligungsbewegung entscheidend geprägt hat. Wesley beschreibt in A Plain Account of Christian Perfection den Fortschritt und die Entwicklung seiner Vollkommenheitslehre von 1725 bis 1777. Er versucht dort gegen diejenigen, die ihn beschuldigen, er vertrete irrige und inkonsistente Lehren, zu zeigen, dass er sowohl orthodox als auch konsistent dachte. Wesleys religiöse Entwicklung klingt in seiner Erzählung so ähnlich wie die des Paulus und Luthers, steht aber im Gegensatz zu Augustins. In den Augen der Welt hatte er immer als frommer und rechtschaffener Mann gewirkt. Durch seine Lektüre der Rules and Exercises of Holy Living and Dying von Jeremy Taylor brachte ihn zu der Überzeugung, dass er trotz all seiner Frömmigkeit nur ein halber Christ war. Allmählich kam er zur folgenden Einsicht: Entweder widme ich jeden Abschnitt meines Lebens Gott oder mir selbst und damit in Würdigkeit dem Teufel. Einen Mittelweg gibt es nicht. 4 Jahre später las er Thomas A. Kempis Unterweisung zum christlichen Mystizismus, Imitatio Christi. Und dieses Buch zeigt ihm, so erzählte Wesley, dass man Gott nicht nur sein Leben, sondern auch sein ganzes Herz widmen muss. Etwa ein Jahr später, 1729, überzeugte ihn William Laws Christian Perfection mehr denn je von der absoluten Unmöglichkeit, ein halber Christ zu sein. Law war natürlich ein eifriger Nachfolger der theosophistischen Böhmisten Jane Ladd und John Portage. Es ist ähnlich der Hauptpunkt, es ist nämlich der Hauptpunkt von Laws Argumentation, dass jeder Christ das Gebot Christi, vollkommen zu sein, wörtlich nehmen müsse. Noch einmal, vollkommen sein bedeutet, Gott selbst zu werden. Dieses Gebot Christi, William Law zufolge, musste vollkommen erfüllt werden. Und zwar jeder Christ musste das tun. Vollkommenheit definierte Law als die richtige Erfüllung unserer nötigen Pflichten und das Beibehalten einer heiligen Stimmung, wie es in allen Lebenslagen gleichermaßen notwendig und durchführbar ist. Law behauptet, dass dies zugleich der höchste Grad der Vollkommenheit ist, den das Christentum fordert, und der geringste, den es akzeptiert. Kein Christ könne mit weniger zufrieden sein. Wesleys Glaube an die Fähigkeit zur Vollkommenheit beruht also auf einer langen Tradition des anglikanischen wie katholischen Mystizismus. Auch hier möchte ich kurz einiges überspringen. Also ich habe hier noch eine ganze Reihe von Zitaten und Beispielen, die genau das aufzeigen, was ich Ihnen eben dargelegt habe, dass eben die Begrifflichkeit des Vollkommenseins und gemäß William North ist das die Pflicht eines jeden Menschen, gleichbedeutend ist mit dem Streben eines jeglichen Christen, so zu werden wie Gott. Ich komme dann zu meinem Schluss. Das wesleyanische Verständnis christlicher Vollkommenheit kann sich sowohl auf die Glaubensexistenz des Einzelnen beziehen, als auch auf das Leben in der christlichen Gemeinschaft. Ist ersteres im Blick, wird ein stark ethisch orientiertes Verständnis der Heiligung akzentuiert, das sich erfahrungsbezogen von der Rechtfertigung ablöst und insofern einen entscheidenden Schritt hin zur Selbsterlösung darstellt. Wird letzteres betont, so ist die Suche nach der reinen Gemeinde bestimmend, beziehungsweise der Versuch, das urchristliche Lebens- und Gemeindeideal wiederherzustellen. Abgesehen von diesen gemeinsamen Glaubens- und Grundausrichtungen der Frömmigkeit wird mit Perfektionismus eine Haltung und Suche bezeichnet, die für ein größeres Spektrum von Gruppen und Strömungen bezeichnend ist, die sich in Lehre und Praxis durchaus unterscheiden. Besondere Verbreitung fand perfektionistisches Glaubensgut durch diejenigen pfingstlerischen und charismatischen Frömmigkeitsformen, die die Erfahrung des reinen Herzens und Gewissheit der Sündlosigkeit als Weg zur Geisteserfüllung, Geistestaufe hervorheben und damit als berechtigte Ausläufer der Heiligungsbewegung angesehen werden müssen. Mit den schon zitierten ernsten Worten Martin Luthers beendigen wir diesen Vortrag. Größer als diese Gotteslästerung kann aber keine sein. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, wir danken dir herzlich, Martin. Und wir können jetzt eigentlich schon die Pause beginnen. Vielleicht noch ein paar Hinweise. Es ist ja, wie gesagt, zum ersten Mal, dass ich eine Konferenz durchführe. Und ich hatte überlegt, singen wir oder nicht. Ich hatte auch verschiedene... So, die Aufnahme beenden wir mal.